Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Rechtsanwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Wir beschäftigen uns heute mit dem Kauf von Immobilien und werden uns den Fragen widmen, was man beim Kauf einer Immobilie rechtlich beachten muss, wie man sich gegen Mängel absichert und wie eine Eigentümerpartnerschaft funktioniert. Zu diesen Themen hätte ich mir keinen besseren Gast einladen können als Frau Dr. Alexandra Leistner. Hallo Alexandra.
Hallo Johannes, danke, dass du mich eingeladen hast.
Du bist ja Rechtsanwältin bei uns in der Kanzlei und hast dich vor allem auf Immobilienrecht und Markenrecht spezialisiert.
Genau.
In letzter Zeit arbeitest du vor allem an Bauträgerangelegenheiten, über die wir sicher mal bei anderer Gelegenheit näher sprechen können. Du warst ja auch so nett und hast meine Frau und mich beim Kauf unserer Wohnung unterstützt. Als Anwalt hätte ich prinzipiell ja schon das theoretische Rüstzeug, um das selber zu machen, aber wir wissen ja alle, wie viel eine langjährige praktische Erfahrung wert ist, und da waren wir dann sehr dankbar, dass du uns unterstützt hast und wir da ganz reibungslos unsere Eigentümerpartnerschaft mit deiner Hilfe begründen konnten. Der Wohnungs- bzw. Hauskauf ist ja generell eine sehr gravierende Entscheidung im Leben, weil man sich einen neuen Lebensmittelpunkt schafft und ein Kauf natürlich auch nachhaltige finanzielle Auswirkungen hat, gerade wenn man was bei uns in Tirol kaufen will. Deshalb soll so ein Kauf gut überlegt und natürlich auch rechtlich geprüft sein. Dementsprechend meine erste Frage an dich: Wie wird denn so ein Wohnungskauf rechtlich abgewickelt?
Ja, da kann ich dir schon gleich einmal sagen, es gibt ja nicht den klassischen Wohnungskauf. Gell? Es kommt ja immer darauf an, wer von wem etwas erwirbt. Also du kannst von einer Privatperson etwas erwerben, du kannst im Rahmen eines Bauträgerprojektes ein neu zu bauendes Projekt kaufen. Du kannst aus einem Altbau oder auch in einem Neubau eine Wohnung erwerben. Es kann um ein Haus gehen oder um ein Wohnungseigentumsobjekt, um ein Baurecht, je nachdem. Also es kann ja sehr vielfältig sein. Aber vom Grunde her gibt es eigentlich immer nur folgende Schritte, die zu beachten sind. Also wenn sich einmal die Parteien auf den Kaufgegenstand und auf den Kaufpreis geeinigt haben, dann ist es einmal nicht schlecht, wenn man dann den gemeinsamen Weg zum Rechtsanwalt beschreitet, der einen dann weiter unterstützen kann. Im Normalfall wird dann, ausgehend von den eigenen Bedürfnissen, die jeder hat, ein Vertrag errichtet, wobei im Vorfeld der Rechtsanwalt verpflichtet ist, umfassende Daten zu erheben, ja, vom Käufer und vom Verkäufer, damit dann auch ein gutes Vertragswerk herauskommt und auch in alle Richtungen hin, sei es steuerrechtlicher Sicht, aber auch unter Berücksichtigung von Geldwäscheprävention geprüft ist. Das heißt, es werden im Normalfall Passkopien gefordert oder ein Staatsbürgerschaftsnachweis. Man muss bekannt geben, welche Sozialversicherungsnummern man hat, allenfalls auch Steuernummern. Die sind dann für die steuerliche Abwicklung des Kaufvertrags wichtig. Jeder Rechtsanwalt ist eben zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Das heißt, ich muss auch in der Hinsicht nachforschen, woher die Gelder kommen. Man wird sich überlegen müssen, ob man für so eine große Anschaffung auch auf einen Kredit zurückgreift. Also es werden auch Daten zur Fremdfinanzierung erhoben. Und am besten ist es auch schon, wenn man ein Kreditkonto bekannt geben kann, über das dann eine solche Abwicklung erfolgen kann. Wichtig ist auch, im Vorfeld schon abzuklären, ob auf dem Kaufgegenstand, den ich mir ausgesucht habe, ob darauf auch allfällige Pfandlasten haften, die es zu löschen gilt, oder ob eben im Rahmen einer Kreditfinanzierung Kredite im Grundbuch zum Beispiel einzutragen sind. Mit diesen Informationen kann sich dann der Rechtsvertreter direkt mit einem allfälligen Sachbearbeiter einer Bank in Verbindung setzen, um weitere Schritte abzuklären. Im Anschluss an die Errichtung des Vertrages ist es dann auch erforderlich, den Vertrag beglaubigt zu unterzeichnen, andernfalls man nicht in das Grundbuch kommt, aus dem ja dann die Eigentumsrechte ersichtlich sind. Wenn der Vertrag unterzeichnet ist, dann ist es auch angezeigt, diesen steuerlich zu behandeln. Das heißt, für den Vertrag sind ja auch gewisse Steuern zu entrichten. Auf den Punkt kommen wir dann später noch kurz zu sprechen. Um diese Punkte kümmert sich dann im Normalfall auch der Rechtsvertreter. damit die Abwicklung auch reibungslos läuft und die Vertragsparteien bestmöglich abgesichert sind, wird in der Regel auch ein Treuhandkonto eröffnet, das von der jeweiligen Rechtsanwaltskammer geprüft wird, damit die Auszahlungen und Eingänge ordnungsgemäß vom jeweiligen Rechtsvertreter auch abgeführt werden.
Was muss ich denn jetzt rechtlich beim Kauf bzw. Verkauf einer Wohnung beachten? Vielleicht beginnen wir mal mit dem Käufer. Was ist für den wichtig?
Ja, nachdem es sich ja nicht nur um einen Schuhkauf handelt, sondern damit es also wirklich eine große finanzielle Anschaffung ist, ein Wohnungskauf, ist es wichtig, dass man sich im Vorfeld über einige Punkte klar wird, damit dann der Ablauf auch gut vonstatten gehen kann. Also ganz wichtig ist es im Vorfeld meines Erachtens, dass sich die Käufer über die Finanzierung klar sind. Ja? Habe ich Eigenmittel, mit denen ich meinen Kaufpreis finanzieren kann? Muss ich auf einen Kredit zurückgreifen? Habe ich die Möglichkeit, vielleicht auch auf eine Wohnbauförderung zurückzugreifen, die mir dann auch steuerliche Vorteile mit unterbringen kann? Wichtig ist auch zu klären, wer was kauft. Ja? Bin ich eine Einzelperson, die kauft? Oder möchte ich mit meinem Partner oder überhaupt einer anderen Person etwas kaufen? Und geht das überhaupt für das Kaufobjekt, für das ich mir ausgesucht habe? Ja, also eine Eigentumswohnung, die können auch zwei Personen gemeinsam erwerben. Bei anderen Objekten ist es vielleicht auch ratsam, dass es eine juristische Person erwirbt. Ja, je nachdem, ob ich es dann auch vielleicht für mein Unternehmen verwenden möchte, diese Wohnung, um steuerliche Vorteile lukrieren zu können. Ja. Wichtig ist auch abzuklären oder sich klar zu machen, für welchen Zweck man etwas kauft. Und damit spreche ich auch ein bisschen auf die Verwertung an der Wohnung. Ja. Es gibt Leute, die kaufen eine Wohnung für den eigenen Zweck, weil sie sagen, ich habe ein dringendes Wohnbedürfnis, ich möchte eigentlich mir eine Lebenswohnung schaffen sozusagen. Es gibt aber auch Leute, die eine Immobilie als Anlageobjekt nutzen möchten. Und je nachdem, ob ich es für den Eigenbedarf oder für eine Anlage gebrauche, ist auch zu berücksichtigen, wie ich vielleicht diese Wohneinheit irgendwann einmal vermieten kann. Ja? Weil wenn ich was in einem Altbau erwerbe, dann kann es durchaus sein, dass ich durch Zinsregelungen, also gesetzliche Mietzinsbeschränkungen, nicht den Zins erzielen kann, den ich vielleicht erzielen könnte, würde ich mir eine Wohnung in einem Neubau kaufen, die ich dann ohne weitere Zinsbeschränkungen zu einem verkehrsüblichen Mietzins vermieten kann.
Ja.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir heute ein bisschen über den Erwerb eines Wohnungseigentumsobjekts reden, weil das ist der Erwerb, der eigentlich am meisten oder am häufigsten zu tragen kommt, dass man sich also eine Wohnung kauft im Wohnungseigentum. Ja? Da möchte ich noch ganz kurz auf den Punkt kommen, was ist eigentlich Erwerb im Wohnungseigentum, weil das viele gar nicht wissen. Ja? Jeder glaubt, er kauft eine Eigentumswohnung und er kann jetzt da mit der Wohnung tun und machen, was er will. Der Punkt ist, eine Eigentumswohnung ist nichts anderes als ein Miteigentumsrecht an einer gesamten Liegenschaft mit einem ausschließlichen Nutzungsrecht an der Wohnung. Ja, das ist ein bisschen technisch gesprochen, ist aber für das Verständnis, was ich in meinem Wohnungseigentumsobjekt tun und lassen kann, wichtig. Weil wenn ich nämlich nur einen Miteigentumsanteil erwerbe mit einem Nutzungsrecht, dann ist es auch klar, dass ich auch in einem Gefüge lebe, ja, mit anderen Miteigentümern und anderen Nutzern und sich dadurch dann auch mein Nutzungsrecht definiert. Ja, also ich kann nicht mit meiner Wohnung tun und lassen, was ich will. Ich kann sie nicht umbauen unter Umständen, wie ich will, sondern es gibt immer gewisse Grenzen, die durch das Wohnungseigentumsgesetz gezogen sind, die mir vorgeben, in welcher Form ich dieses Objekt dann auch nutzen kann.
Ja, okay.
Und dafür ist es also wichtig, wenn man sich für so eine Eigentumswohnung interessiert, folgende Punkte abzuklären. Ja. Schau mal in den Wohnungseigentumsvertrag hinein, stehen da irgendwelche bestimmten Regelungen drinnen, die ich beachten muss. Zum Beispiel, wie darf ich denn das Objekt nutzen? Ist das überhaupt ein Wohnobjekt oder ist das ein Geschäftsraum, der vertraglich so gewidmet ist, Darf ich in dem Objekt zum Beispiel ein Tier halten oder darf ich das nicht? Solche Regelungen können also einerseits im Wohnungseigentumsgesetz drinnen stehen, andererseits aber in dem Wohnungseigentumsvertrag, der auch für die jeweilige Eigentumswohnung relevant ist. Mhm. Auch im Kaufvertrag von meinem Verkäufer zum Beispiel, ja, der mir das Objekt verkauft, können sich da bestimmte Regelungen finden. Deshalb schadet es auch nicht, diesen Kaufvertrag sich genauer anzusehen. Es kann auch durchaus vorkommen, dass man in einer Anlage ein Objekt kaufen möchte, eine Wohnung kaufen möchte, die großzügige Freiflächen vor, also Gartenflächen zum Beispiel, vor dem Haus hat. Da könnte es durchaus sein, dass diese Gartenflächen dann gar nicht zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung stehen, sondern dass die durch sogenannte Benutzungsregelungen nur einzelnen anderen Wohnungseigentümern zugewiesen worden sind. Mhm. Ja, damit ich das ausschließen kann oder damit ich sicher sein kann, dass ich auch meinen Garten nutzen kann, ist es auch gut, sich über solche Benutzungsregelungen zu erkundigen. Gleiches gilt auch für sogenannte Aufteilungsvereinbarungen. Ja, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, dann habe ich im Regelfall auch Betriebskosten zu bezahlen für meine Einheiten. Und die Betriebskosten können natürlich auch Kosten für die gesamte Erhaltung des Hauses betreffen. Und die werden nach einem gewissen Schlüssel zwischen den Miteigentümern und Wohnungseigentümern aufgeteilt. Da gibt es einen gesetzlichen Aufteilungsschlüssel, aber man kann auch Abweichendes davon vereinbaren, zum Beispiel für eine Liftnutzung. Ja, wenn in dem Objekt ein Lift vorhanden ist, dann kommt es nicht selten vor, dass Erdgeschosswohnungseigentümer keine oder weniger Liftkosten zahlen müssen als andere. Also auch auf Aufteilungsvereinbarungen achten, weil die müssen nicht unbedingt im Grundbuch aufscheinen. Ja, vor allem, wenn es sehr alte Anlagen sind. Dann kann es auch Hausordnungen geben, an die man sich mit unterhalten muss. Man sollte sich über den Zustand des Hauses erkundigen, also welche künftigen Kosten können denn vielleicht in Kürze auf mich zukommen, wenn das Dach zu sanieren ist, wenn ein Lifteinbau geplant ist, sind Leitungen zu erneuern. Das muss nicht unbedingt nur das eigene Objekt betreffen, sondern das sind einfach Kosten, die das gesamte Haus, in dem meine Eigentumswohnung liegt, betreffen können. Und wenn man gerade einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt, kann es sein, dass man innerhalb kürzester Zeit nach dem Ankauf der Wohnung mit hohen Sonderkosten fürs gesamte Gebäude belastet ist. Diese Informationen, die kriegt man im Normalfall vom Hausverwalter. Für größere Einheiten ist da immer einer bestellt. Wenn es sich um eine ganz kleine Einheit handelt, kommen aber auch sogenannte Selbstverwaltungen oft zum Tragen. Da müsste man sich eben erkundigen, wer im Haus für die Selbstverwaltung zuständig ist. Was wichtig ist, ist auch sich zu erkundigen, ob es vielleicht Betriebskostenrückstände gibt. Ja, hat der Verkäufer seine Betriebskosten, die normalerweise monatlich vorgeschrieben werden, immer pünktlich bezahlt? Oder ist er vielleicht im Rückstand mit mehreren Monaten? In dem Moment, wo ich nämlich etwas erwerbe, hafte ich auch für die Rückstände. Wichtig ist auch beim Wohnungseigentum, sich über die Rücklage zu erkundigen. Das sind Beträge, die über die Jahre angespart werden, um eben gerade Instandhaltungskosten für Gebäude bewältigen zu können, damit nicht auf einmal ein großer Betrag von allen Wohnungseigentümern eingefordert wird zur Instandhaltung des Gebäudes. Da kann man sich ein gewisses Polster ansparen, aus dem dann diese Beträge teilweise gezahlt werden können. Oft ist es auch so, und das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, dass in Wohnungseigentumsverkäufen oft auch nicht nur die eigene Wohnung genannt ist, sondern dass dazu auch noch Kellerräume genannt sind, die zum Kaufobjekt gehören oder Abstellplätze, die zum Kaufobjekt gehören. Und es hat sich herausgestellt, dass viele dieser Räumlichkeiten, die vermeintlich zu dem Wohnungsobjekt gehören, das man kaufen möchte, nicht ordentlich rechtlich damit verbunden sind. Das ist jetzt zwar ein rechtliches Thema, aber das betrifft sie insofern, als dann der Kaufgegenstand nicht ordentlich beschrieben ist. Also wenn ich ein Kellerobjekt verkaufe, das der Verkäufer vermeintlich als sein eigenes behandelt, das aber rechtlich nicht wirklich mit der Einheit verbunden ist, dann kaufe ich ja weniger, als ich eigentlich kaufen möchte. Und vor dem Hintergrund müsste man sich immer erkundigen, und da ist es notwendig, einen Blick in den Wohnungseigentumsvertrag zu werfen, in das Grundbuch oder auch in das sogenannte Nutzwertgutachten, in dem die Anteile der Wohnungseigentümer untereinander aufgeteilt werden, ob darin auch diese räumlich getrennten Bereiche wie Kellerräume oder Parkplätze wirklich dann dem eigentlichen Kaufobjekt zugewiesen sind. Ja? Dass man das erkennt aus diesen Unterlagen, dass es da wirklich einen rechtlichen Konnex zwischen dem Kaufobjekt der Wohnung und den räumlich getrennten Kellerräumen, Gartenflächen oder auch Parkplätzen gibt. Wichtig ist auch noch als abschließender Tipp, dass man auf jeden Fall in das Grundbuch Einsicht nimmt. Das ist ein öffentliches Register, in das normalerweise der Rechtsvertreter dann auch Einsicht nehmen kann, beziehungsweise man kann selber direkt am Bezirksgericht in das Grundbuch Einsicht nehmen. Da kriegt man einen Auszug und da kann man dann genauer sehen, welche Belastungen auf dem Kaufobjekt haften. Also ob das jetzt irgendwelche Pfandrechte sind, ob das verschiedene Vorkaufsrechte, Wohnrechte, Veräußerungsverbote und dergleichen sind. Diese Rechte ergeben sich an sich aus dem Grundbuch recht deutlich.
Gut, und wenn wir uns so einen Kaufvertrag jetzt von der anderen Seite her anschauen, was muss denn der Verkäufer noch besonders beachten?
Ja, der Verkäufer seinerseits, der sollte dafür Sorge tragen, dass er alle relevanten Unterlagen, die ich eben vorher erwähnt habe, dass er die vielleicht gesammelt zusammengestellt hat, sei es, dass er den Wohnungskaufvertrag parat hat, dass er seinen eigenen Kaufvertrag parat hat, dass er über Aufteilungsvereinbarungen oder Benutzungsregelungen, die es auf der Liegenschaft gibt, aufklären kann, dass er die aktuellen Informationen zu den Betriebskosten dem Käufer zur Verfügung stellen kann, den Namen der Hausverwaltung kennt, bei der man sich weiter erkundigen kann. Wichtig für den Verkäufer ist sicherlich auch, um eben die notwendigen Informationen an den Käufer geben zu können, hat er Belastungen, die auf seinem Verkaufsobjekt liegen? Gibt es da Belastungen? Gibt es da Kredite? Wie hoch ist die Höhe der Kredite? Weil die Kreditsumme, die oft im Grundbuch eingetragen ist, muss er nicht der tatsächlich noch aushaftenden Kreditsumme entsprechen. Zumeist hat ja der Verkäufer, ja, auch seine Bank zu informieren, wenn er einen Verkauf beabsichtigt, weil die kreditfinanzierende Bank des Verkäufers ihrerseits ja Interesse daran hat, dass dann die Kreditsumme, die sie für den ursprünglichen Ankauf verwendet hat, auch getilgt wird. Das nächste ist, dass der Verkäufer auch den Käufer aufklären sollte, ob es allfällige weitere Belastungen gibt. Gibt es ein Mietverhältnis, das der Käufer vielleicht zu übernehmen hat? Gibt es vielleicht Eintragungen im Grundbuch auf dem Kaufobjekt, die gar nicht mehr relevant sind, wie zum Beispiel ein Vorkaufsrecht für eine Person, die zwischenzeitlich schon verstorben ist? Da gilt es dann, eine Sterbeurkunde parat zu halten, damit auch derartige Eintragungen im Grundbuch vom Käufer gelöscht werden können. Abzuklären ist auch mit dem Käufer, ob vielleicht irgendwelche Belastungen, die im Grundbuch eingetragen sind, auf dem Wohnobjekt übernommen werden können oder sollen. Das kommt recht häufig vor bei Wohnbauförderungsdarlehen. Ja, ist auch der Käufer wohnbauförderungswürdig, dann könnte der unter Umständen auch so ein Wohnbauförderungsdarlehen, das für den Käufer eingetragen ist, übernehmen. Das müsste man aber dann mit der Wohnbauförderung abklären. Ein wichtiger Punkt für den Verkäufer ist ein steuerlicher Punkt. Und zwar ist es jetzt so, dass mit dem Verkauf einer Wohnungseigentumseinheit auch eine Immobilienertragssteuer fällig werden könnte, die sich in der Höhe von ca. 30% vom Verkaufsgewinn abspielen kann. Ich sage deshalb bewusst kann, weil es durchaus auch Befreiungs- Tatbestände für die Immobilienertragssteuer gibt. Und einer der wesentlichsten Befreiungstatbestände ist der durchgehende Hauptwohnsitz für zumindest 2 Jahre des Verkäufers in diesem Verkaufsobjekt. Es gibt noch andere Punkte, aber man sollte schauen, dass man natürlich möglichst steuerschonend den Kauf abwickeln kann und sollte das im Hinterkopf behalten.
Als Käufer wird es mir jetzt ganz wichtig sein, dass da keine Mängel bei der Wohnung bestehen. Wie kann ich mich denn da absichern?
Naja, in erster Linie ist es ja so, dass ich einmal das Verkaufsobjekt besichtige. Fallen mir allfällige Mängel auf, dann kann ich das ja von vorweg in der Preisgestaltung berücksichtigen. Kann ich sagen, es ist nicht ordentlich ausgemalt, da gibt es Risse, der Boden ist nicht mehr ganz frisch. Da kann ich ja bestimmte Preisgestaltungen vornehmen, die mir dann eher entsprechen. Wenn das Objekt aber mir dann übergeben worden ist, dann habe ich 3 Jahre Zeit ab der Übergabe, allfällige Mängel, die mir eben dann erst im Nachhinein auffallen, zu rügen. Wichtig ist aber, dass ich, wenn ich selbst etwas ruiniere nach der Übergabe, mich da nicht auf einen Gewährleistungsmangel berufen kann, sondern dass der Mangel quasi schon im Zeitpunkt der Übergabe vorliegen muss. Es ist auch wichtig, da einen Blick in den Kaufvertrag zu werfen. Wenn ich von einem privaten Erwerbe, also nicht von einem Bauträger jetzt ganz platt, sondern von einem anderen privaten, dann kann es durchaus sein, dass auch im Kaufvertrag ein Gewährleistungsverzicht enthalten ist, das auch zulässig zu vereinbaren, außer der Verkäufer hätte mir jetzt der Mängel arglistig verschwiegen. Ja? Also er hätte irgendwelche Schimmelflecken übermalt oder feuchte Stellen an der Wand mit Farbe überzogen, dass einem das nicht auffällig ist. Dann hat man da trotz, dass man die Wohnung besichtigt hat, auch ein Recht auf Gewährleistung. Wenn aber im Verträgen sich der Satz findet, wie der Verkäufer übernimmt keine Haftung für ein bestimmtes Ausmaß oder für eine bestimmte Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes, dann deutet das sehr auf einen Gewährleistungsverzicht hin, den man dann auch rechtlich übernimmt. Beim Bauträgervertrag ist das was anderes. Wenn ich also von einem gewerblichen Bauträger kaufe, dann sind derartige Gewährleistungsverzichte nach dem Konsumentenschutzgesetz nicht zulässig und kann ich da durchaus auch trotz eines allfällig erklärten Verzichtes Mängel rügen geltend machen. Und die Rechtsmittel, die mir da zur Verfügung stehen, die gehen also von Verlangen an von Verbesserung, ja, also dass Mängel wie Risse verspachtelt werden, dass für kaputte oder beschädigte Böden ausgetauscht werden, bis hin zu Preisminderung, wenn der Mangel schwer behebbar ist. Und wenn es ein gravierender Mangel wäre, könnte man auch sogar den Vertrag rückabwickeln im Sinn einer Wandlung, so nennt man das dann.
Okay. Meine Frau und ich haben ja eine Eigentümerpartnerschaft gegründet. Vielleicht kannst du das kurz erklären, wie das funktioniert.
Naja, wenn man eine Eigentumswohnung kauft, dann ist es auch möglich, dass 2 Personen gemeinsam diese Einheit erwerben können. Also sie sind dann quasi rechtlich verbunden mit dem Anteil, den sie da erwerben und dem Nutzungsrecht an ihrer Wohnung. Das heißt, sie können auch ihre Anteile, solange diese Eigentümerpartnerschaft besteht, nicht verschieden belasten. Diese Anteile können nicht getrennt werden und die Partner haften gemeinschaftlich für alle Verbindlichkeiten, die sich aus der Nutzung des Wohnungseigentumsobjekts ergeben. Ja? Sie können auch nur gemeinsam darüber verfügen und bestimmen und im Rahmen von Eigentümerversammlungen, die ja in Wohnungseigentumsanlagen dann immer wieder stattfinden, um die Interessen aller unter einen Hut zu bringen, haben sie auch nur ein einheitliches Stimmrecht. Es kann nicht der eine Partner sich für eine Maßnahme entscheiden und der andere dagegen. Da gibt es dann nur ein einheitliches Stimmrecht und es gibt dann auch noch spezifische Regelungen im Todesfall eines Partners, die aber jetzt zu ausufernd wären, die im Detail anzuführen.
Wo wir ja gerade auch bei diesem Familienthema sind, ist es ja auch oft so, dass Eltern ab einem gewissen Alter dann gern ihre Liegenschaften schon an ihre Kinder übertragen wollen. Was sollte man denn dabei berücksichtigen?
Da ist es einmal wichtig abzuklären, dass beide Parteien dann, also Eltern wie Kinder, mit der Übergabe erstens einverstanden sind und dass die Übergabe natürlich so vonstatten geht, dass sich die Eltern nicht übervorteilt fühlen. Ja? Also es ist dann oftmals so, dass zwar vielfach auch aus steuerlichen Erwägungen, man kennt die aktuelle Steuersituation, man weiß nicht, was in 10 Jahren ist, ja, das Eigentum schon zu Lebzeiten übergeben wird. Man sollte aber dann dabei berücksichtigen, dass den Eltern auch noch ein Wohnrecht verbleibt an der Wohnung, die sie schon übertragen haben, oder dass sie vielleicht sogar ein, das nennt man dann ein Fruchtgenussrecht, an der Wohnung haben, also dass sie sie wirklich nahezu unbeeinträchtigt und unbeschränkt verwerten können im Sinn einer Vermietung. Also sie können es dann nicht verkaufen, aber sie können es zumindest vermieten und sie können sie vollumfänglich nutzen wie ein Quasi-Eigentümer. Ja, diese Übertragungen können auch mit weiteren Rechten verbunden werden, zum Beispiel auch mit der Einräumung eines Veräußerungs- und Belastungsverbots für die Eltern, damit die auch abgesichert sind, dass die Kinder das Objekt, das die Eltern übertragen haben, nicht gleich wieder veräußern oder verwerten möchten. Mitunter hängt ja da doch auch noch großes Herzblut an dem übertragenen Objekt. Man kann aber genauso in solchen Übertragungsgeschäften auch vorsehen, dass die Kinder zu bestimmten Pflegeleistungen gegenüber den Eltern verpflichtet sind, damit die sich einfach mit der Übertragung bestmöglich arrangieren können. Wichtig ist auch noch, bei so einem Vertrag abzuklären, ob der mitunter formpflichtig sein könnte, damit er auch dann rechtlich hält. Wenn das Objekt nicht gleich übertragen wird an die Kinder, dann sollte man da die Form des Notariatsakts wählen, damit der Vertrag dann auch sicher hält. Und steuerlich kann es da mitunter auch noch Vergünstigungen geben, weil es sich um Übertragungen im Familienkreis handelt. Das heißt, man kann da auch mit der Grunderwerbsteuer von einem niedrigeren Satz ausgehen, als wenn Übertragungen zwischen fremden Personen erfolgen.
Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Damit beenden wir die heutige Folge unseres Podcasts. Wir werden uns in kommenden Folgen aber noch näher mit dem Thema Immobilienrecht auseinandersetzen, insbesondere bezüglich Bauträgerprojekten, Mietverträgen und Eintragungen im Grundbuch. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast@warbeck.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.